Wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Vielleicht hast du eine gefunden. Dann gratuliere dir. Heb sie gut fest. Sie ist wertvoller als die kostbarsten Perlen. Ihr Mann kann ihr vertrauen und sie wird sein Leben bereichern. Ihr ganzes Leben lang unterstützt sie ihn und fügt ihm nichts Böses zu. Sie sammelt Wolle und Flachs, die sie flink verarbeitet. Wie ein Handelsschiff bringt sie ihre Speise von weit her. Vor Morgengrauen steht sie auf, um das Frühstück für das ganze Haus zuzubereiten und den Mägden ihre Arbeit anzuweisen. Sie hält nach einem Feld Ausschau und kauft es, um von dem Gewinn einen Weinberg anzupflanzen. Sie ist energisch und stark und arbeitet hart. Sie achtet darauf, guten Gewinn zu erzielen. Ihre Lampe brennt bis tief in die Nacht hinein. Ihre Hände spinnen fleißig Garn, ihre Finger zwirbeln geschickt den Faden. Und jetzt höre ich auf. Nein, echt, ja, keine Chance. Echt, was die alles kann. Sprüche 31, 10 und folgende Vers. Also ich kann weder Wolle noch Flachs verarbeiten, geschweige denn irgendetwas Konstruktives mit Faden oder Nadeln oder Garn herstellen. Das kommt gar nicht gut raus. Ich weiß auch nicht, wie die da in der Bibel auf die tüchtige, absolut vorbildliche und in meinen Augen schon fast perfekte Frau kommen. Also bei mir hat es da noch reichlich Luft nach oben. Als ich mir so überlegt habe, über was ich heute reden könnte oder über wer ich heute reden könnte, ist mir eine andere Frau begegnet. Sie ist sehr ähnlich. Also es könnte Schwester oder Cousine sein von ihr da. Keine Ahnung, ob das auch so ist. Also die, die ich kennengelernt habe, die Frau ist feinfühlig, sie ist wohlhabend, sie ist angesehen bei den Leuten. Mir denkt, sie hat recht ein selbstsicheres Auftreten. Aber ich vermute, sie hat auch einige Hochs und Tiefs in ihrem Leben gehabt und vermutlich schon die eine oder andere Diskussion mit Gott geführt. Aber ich denke, dass genau in diesen Zeiten, nicht in diesen, sondern in diesen Zeiten und in den Diskussionen mit Gott ihr Glauben gewachsen ist. Und mit dieser Frau wäre ich gerne ins Klatsch. Ich hätte ihr gerne ein paar Fragen gestellt, aber ich weiss leider nicht mal ihren Namen. Sie hat ungefähr vor 2830 Jahren gelebt. Und sie wohnt mit ihrem Mann in Schunem. Das ist im Nordreich von Israel, im Stammesgebiet von Issachar. Und wir lesen im 2. Könige 4, ab der Vers 8. Eines Tages kam Elisa in die Stadt Schunem. Dort lebte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Von da an pflegte er jedes Mal, wenn er durch die Stadt kam, bei ihr zu essen. Die Frau sagte zu ihrem Mann, ich weiß, dass dieser Mann, der immer zu uns kommt, ein heiliger Mann Gottes ist. Wir sollten ihm ein kleines Dachzimmer einrichten und ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hineinstellen, sodass er dort wohnen kann, wenn er zu uns kommt. Also unsere Schunemiterin lebt in der Zeit vom Prophet Elisa. Und der, so wie es auch Propheten so machen, reist durchs Land und kommt auch immer wieder durchs Dorf von dieser Frau. Und sie ladet ihn ein, bei ihnen zu essen, mit ihrem Mann. Und sie hat ein riesiges Herz, also sie ist extrem gastfreundlich. Und sie muss gespürig sein. Ihr Geist ist wachsam, weil sie spürt, das ist nicht einfach irgend so ein Dahergelaufener, sondern das muss ein Prophet sein, das ist ein heiliger Mann. Und sie macht ihrem Ehemann den Vorschlag, hey komm, wir könnten, ja, meine, an dem liegt es glaube ich nicht da, auf unserem Flachdach noch ein Zimmer drauf bauen, das Zimmer ausrüsten mit den nötigen Möbeln. Und dann könnte der Prophet bei uns jeweils wohnen, weil sie weiß, dass so umherzüchen die Propheten einfach auf die Gastfreundschaft und die Unterstützung von den Leuten angewiesen ist. Und der Elisa, der nimmt das Angebot natürlich sehr gerne an, wenn er jeweils in der Gegend ist. Unsere Schunemiterin erwartet keine Gegenleistung. Sie unterstützt mit ihrer Gastfreundschaft, mit ihrem aktiven, tätigen Glauben den Auftrag von Elisa zum Gott und der Menschen dienen. Also sie lebt ihren Glauben ganz praktisch. Aber der Elisa macht sich ein bisschen Gedanken. Also meine ist schon bequemer, im Bett, ich weiss nicht, wie das Bett dort mal aussieht, zu schlafen, wie jetzt einfach irgendwo auf seinem Fellmantel unter einem Strauch. Und er überlegt, wie er ihr danken soll. Er sagt zu seinem Diener, zum Gehasi, sag ihr, also gang zu der Frau und sag ihr, die Fürsorge, die du uns erwiesen hast, wissen wir zu schätzen. Was können wir für dich tun? Können wir beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Es sieht also aus, dass der Elisa irgendwie gute Connections hat zum König und auch zum Armeechef persönlich. Und die damaligen Könige sind natürlich schon sehr bürgernah gewesen. Und die Bürger sind angewiesen gewesen, dass sie in der Gunst vom König stehen, weil wenn du nicht in der Gunst vom König bist, könnte das schon noch Auswirkungen haben, wenn er einfach willkürlich dann über die entscheidet. Aber unsere Frau, sie lehnt das Angebot ab mit dem Wort in Vers 13, ich wohne sicher unter meinen Leuten. Das heisst, sie wohnt sicher, sie wird nicht ausgrenzt, sie wird nicht benachteiligt, sie ist gut integriert, sie ist angenommen, geachtet. Oder mit anderen Worten hat sie vielleicht gesagt, weißt du, also, es geht mir gut, es fehlt mir eigentlich nichts, ich bin wunschlos glücklich. Und mit dem, denke ich, bringt sie ein bisschen zum Ausdruck, dass sie zufrieden ist, dass sie Frieden gefunden hat in dem Platz, an dem Platz, wo sie ist, mit der Situation, wo sie sich persönlich befindet. Vielleicht auch versöhnt mit Sachen, die vielleicht nicht so toll waren in ihrem Leben. Oder man könnte auch den Eindruck haben, hey, die hat alles, die hat alles gekriegt, die ist einfach auf der Sonnenseite vom Schatten, vom Leben daheim und hat wahrscheinlich nie so ein schwieriges Leben gehabt. Aber der Gehasi, der Diener von Elisa, der weiss jetzt einfach noch ein bisschen etwas mehr über die persönlichen Verhältnisse von dieser Frau. Wo der Elisa fragt, was können wir dann für sie tun, sagt der Gehasi, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Also sie ist schon eine Mütterin. Ist kinderlos, sie hat nie ein Kind gekriegt. Und es könnte sein, dass der Gehasi da einen wunden Punkt vom Leben von der Schunemitterin trifft. Ein Punkt, wo ihr, ich vermute das jetzt einfach, ich kann es eben nicht fragen, aber ich vermute, dass ihrer Seele ein grosser Schmerz war, bis wahrscheinlich lang hat sie den Schmerz begleitet. Und unzählige Frauen damals, wie heute, das ist nicht anders, kennen den Schmerz, weil sie eben nie Mutter geworden sind. Sie feiern vielleicht Muttertag, aber eben, sie haben eine Mutter, aber sind selber nie Mutter geworden. In der Bibel gibt es ein paar Beispiele von Frauen, die darunter gelitten haben. Sarah, Rahel, Tanna, Elisabeth. Nur wissen wir von denen, Gott hat ein Wunder getan, die sind Mütter geworden. Aber alle Frauen, die eben nicht Mütter geworden sind, die Gott nicht eingegriffen hat, die kein Wunder gemacht haben, von denen lesen wir nicht in der Bibel. Und sonst dürfen wir nachher gerne korrigieren. Und heutzutage ist es ja nicht anders. Und da möchte ich gerade alle Männer einschliessen, die gerne Vater geworden wären. Ich denke, es sind ja nicht nur die Mütter, die darunter leiden, oder die Frauen, sondern eben auch die Männer. Also, bei der Frau von Schunem geht nicht nur der schöpfungsmäßige Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung. Es könnte auch sehr wohl sein, damals, dass sie unter ihrer Kinderlosigkeit gelitten hat, weil sie noch Sticheleien hat müssen ertragen, abgelehnt worden ist, verachtet worden ist, auf sie abgeschaut worden ist, weil ihre Frau sie nicht so, sie hätte es nicht so können erleben, wie es eigentlich vielleicht gedacht worden wäre. Also denken wir an Tanna, wie sie gelitten hat, sie ist so abgemacht worden von dieser zweiten Frau, von ihrem Mann. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es ist heutzutage anders wie damals, Kinder im alten Orient und im Altertum war eigentlich die Altersvorsorge. Das ist eine Garantie gewesen, wenn man alt wird, unsere Kinder sorgen dann für uns. Und wer keine eigene Kindheit hat, hat einer ungewissen Zukunft entgegengeschaut. Und das könnte auch im Fall unserer Schunemitterin das Hauptproblem gewesen sein, denn ihr Mann ist schon alt. Man könnte auch sagen oder übersetzen, ihr Ehemann ist ein Greis. Also das Leben, das Ende von seinem Leben ist absehbar und die Möglichkeit, dass die zwei zusammen noch ein Kind sehen können, kriegen menschlich gesehen völlig Chance gleich null. Und da sind wir an einen Punkt angelangt, wo auch 2800 Jahre später nicht anders ist, wo die und mich betreffen und wir Mann oder Frau sind, jung oder alt sind. Wir alle erleben immer wieder Situationen, wo es menschlich gesehen keine Möglichkeit mehr gibt, keinen Ausweg, keine Heilung, keine Schwangerschaft, kein Neustart, keine Wiederherstellung, keine Veränderung. Vielleicht kommen dir jetzt gerade Situationen in den Sinn von dir selber oder von lieben Angehörigen, wie auch immer. Wir kennen so Situationen und müssen sagen, hey, keine Ahnung. Wir haben schon so viel gebetet, es ist nicht eingetreten. Chancengleichung menschlich gesehen. Ich kann euch auch nicht sagen, wie lange die Frau da aus Schuhe mit ihrer Kinderlosigkeit mit Gott gehadert hat. Keine Ahnung, wie oft sie sich in Schlaf gebrüllt hat, wie oft sie den Wunsch Gott hergeleitet hat, geworfen hat, wie oft sie ihren Frust rausgeschraubt hat, ihren Schmerz. Das wissen wir alles nicht. Aber ich denke, es war ein Teil für ihr Leben. Aber mittlerweile scheint es mir, dass sie innerlich einen Weg gegangen ist. Sie mit Gott. Sie macht mir so einen versöhnten Eindruck. Wir lesen, dass die Frau sehr gastfreundlich ist, absolut keine Hintergedanken dabei hat. Sie denkt und handelt völlig uneigennütz. Sie rechnet nicht mit einem Lohn, nicht mit einer Wiedergutmachung, nicht mit einem besonderen Segen. Und wo sie gefragt wird, hast du einen Wunsch? Und sie sagt, nein, ist eigentlich alles gut. Und ich glaube, sie hat das nicht leichtfertig gemacht, sondern es ist aus ihrem Herz gekommen. Sie sagt, nein, es ist gut so. Sie ist zufrieden. Sie hat Frieden geschlossen. Und jetzt kommt der Hammer. Jetzt kommt die grosse Überraschung. Jetzt sagt der Elise, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn im Arm halten. Sie hat nicht darum gebeten. Für sie wäre es eigentlich okay gewesen. Und sie hört die Verheißung. Und wenn man bedenkt, dass sie wahrscheinlich unzählige Enttäuschungen hinter sich hat, verstehe ich ihre Reaktion kein gut. Wenn sie sagt, ach nein, Herr, wehrt sie ab. Mann Gottes, lüge deine Dienerin nicht ab. Also mit anderen Worten, Elisa, erzähl mir kein Hafenkäse. Nein, es kann ja nicht sein, Mann, hey, Ehrenwort. Ich bitte nicht, was verzapfst du da? Sie hat doch ihre Hoffnung auf einen Sohn aufgegeben. Man sagt doch auch, wenn jemand schwanger ist, oder früher hat man es gesagt, in guter Hoffnung sein. Also die Hoffnung, dass etwas entsteht, ein Wunsch zum Leben kommt, dass etwas Neues durchbricht, das hat sie aufgegeben. Und jetzt hört sie das. Nein, komm, lüg mich nicht an. Weißt du was, wir lassen es doch gerade so, wie es ist. Es passt gerade. Ich mag mich nicht nochmal auf eine Enttäuschung einstellen. Wo träumst du noch? Wo hoffst du noch? Wo glaubst du noch? Bist du noch bereit, dir auf eine gute Hoffnung eingehen zu lassen? Ist die Hoffnung nach neuem Leben, nach Durchbruch, nach Erfüllung, die Hoffnung an den grossen Gott, ist der noch da? In diesen schwierigen Umständen, wo du vielleicht stehst, in diesen schmerzhaften Zeiten, ob jetzt innerlich Schmerzen oder körperliche Schmerzen, bin ich noch offen für Gottes Möglichkeit oder sage, weißt du was, wir lassen es, es ist gerade gut so. Ich habe mich arrangiert. Oder es könnte sein, dass ich resigniert habe, dass ich auch immer wieder so zutiefst rein, so einen Stachel von der Bitterkeit spüre, wo ich dann erfolgreich versuche, irgendwie wieder unten rein zu schuppen. Und das Coole ist, sie sagt ja nicht, ja, endlich, endlich der Sohn. Auf das habe ich gewartet. Sondern sie sagt, weißt du, was ist gut? Nein, lüg mich nicht an, sie hat doch ein bisschen Zweifel an dem, was der Elisa sagt. Und was passiert? Natürlich, sie wird schwanger. Trotz ihrem Zweifel, trotz ihrem Und ich finde das so cool. Ich finde es so cool, dass Gott grösser ist als sie, als ihre Gedanken, als ihre Bedenken, vielleicht, die sie hat. Er hätte ja können sagen, okay, lass mal, wenn nicht will, dann hast du es. Ich habe es jetzt eigentlich gut gemeint, aber wenn nicht, dann lassen wir es. Nein, Gott ist grösser, weil er nicht nur diese Situation in diesem Moment sieht, sondern Gott sieht weiter. Gott sieht einfach weiter, was er im Sinn hat. Er hat das letzte Wort. Und wir wissen es im Kopf. Er kann machen, was er will. Und wir haben es gesungen. Wir haben es schon gehört heute Morgen. Heute Abend. Ihm ist alles möglich. Er macht es. Auch ohne unsere Zustimmung. Und bei ihm haben auch unsere Zweifel Platz. Nachher macht die Geschichte in der Bibel gerade einen zeitlichen Sprung. Es geht nachher weiter, wo der Bub, der kann schon laufen, ist schon grösser, ist gesund und munter. Und es wird berichtet, dass er eines Tages seinen Vater besuchen geht. Der ist draussen, ist Getreideernte, er tut Knechte beaufsichtigen. Und der Bub geht zu seinem Vater. Es muss ziemlich heiß gewesen sein. Ich weiß nicht, hat er seine Wasserflasche daheim vergessen. Ich weiß auch nicht, wie weiter man laufen soll. Auf jeden Fall ist es so, er hat wahnsinnig Kopfweh, als er bei seinem Vater ist. Er hebt seinen Kopf und sagt, oh, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Es geht ihm nicht gut. Und der Vater ruft am Knecht und sagt, los, bring bitte meinen Sohn heim. Der Knecht trägt den Sohn heim. Die Mutter nimmt ihn, sitzt ihn sich auf die Schoß. Und dort stirbt er. Ein paar Stunden später stirbt er. Vermutlich Folge vom Hitzschlag. Weiß es nicht. Stellt euch das mal vor. Jahrelang hat sie einen Sohn willen. Nachher hat sie sich versöhnt. Dann, du kriegst einen Sohn, ja nein, lüg mich nicht an. Dann kriegt sie einen Sohn und jetzt stirbt er. Ihr auf dem Schoss. Wir können uns nicht vorstellen, was das heisst. Der Schmerz, der Unglaube, die Enttäuschung. Und was macht sie? Was macht sie in dem Moment? Sie informiert ihre Mama darüber, dass sie einen Esel braucht, weil sie den Propheten besuchen will. Kein Wort ihrer Mama gegenüber, dass der Sohn gerade gestorben ist. Sie zerrisst sich auch nicht Kleider, sie streut sich keinen Staub auf den Kopf, sie holt keine Klageweiber. Das hätte man, glaube ich, sonst gemacht, damals. Aber als eine Frau der Tat, legt sie jetzt ihre Hände nicht einfach in den Schoß und ergibt sich dem Schmerz. Sie fängt auch nicht an, Gott anklagen und ausrufen. Sie tut sich nicht einfach mit dieser Tatsache abfinden. Sie macht nicht lange Federlesis, würde ich sagen. Sie weiß genau, an wen sie sich jetzt wenden muss und wer jetzt in die Hose muss und Verantwortung übernehmen muss für das, was da jetzt passiert ist. Sie legt ihren toten Sohn auf, ins Prophetenstübli, aufs Bett, wo der Prophet amigs ausgeräumt hat. Und ich finde es cool, sie legt ihren Sohn nicht ins Grab, ihre Hoffnung auf die Zukunft, auf neues Leben, auf weitere Generationen, begrabt sie jetzt nicht einfach, sondern sie legt es aufs Bett vom Prophet. Und sie glaubt einfach, die Geschichte von dieser Hoffnung ist jetzt noch nicht fertig. Sie informiert ihren Mann nicht, sie packt ihre Sachen, nimmt den Knecht mit und reitet durch die Ebene von Jezreel zum Berg Karmel. Luftlinie sind etwa 20 Kilometer. Wie weit das wirklich war, da mit dem Esel unterwegs, ich keine Ahnung. Aber sie geht und sie sagt, oh, ich will keine Zeit verlieren, es muss jetzt zackig gehen. Der Gehasi ist natürlich bei Elisa und sieht sie von weitem kommen, läuft ihr entgegen und fragt, hey, wie geht's? Wie geht's in einer Familie? Alles Paletti. Und in Vers 26, was sagt sie? Ja, es geht uns allen gut. Finde ich, hä? Aber sie weiss, der Gehasi ist nicht der Adressat. Sie will nicht zum Gehasi, sie muss zum Elisa. Und erst dort, beim Elisa, geht sie vor ihm auf die Knie, packt seine Füße und jetzt schüttet sie ihr Herz aus. Jetzt kommt ihre Not und ihre Bitte schon für sie. Und sie findet klare, leicht anklagende Worte. Ungefähr so in Vers 28 sagt sie, habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn gebeten? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mir keine falschen Hoffnungen machen sollst? Bevor sie die Verheißung von dem Sohn gekriegt hat, hat sie einen Weg zurückgelegt. Sie hätte mit dem Schmerz umgehen können, dass sie jetzt halt kein Kind hat. Sie hat es verarbeitet, irgendwie so. Und sie hat dabei ihren Glauben nicht verloren, das finde ich auch noch schön. Sondern im Gegenteil, sie ist noch gespüriger geworden vor Gott. Sie hat ja gespürt, dass das ein Mann Gottes ist, der Prophet. Ihr Glaube ist gewachsen und sie hat Gott geehrt, indem sie den Prophet beherbergt hat und ihm dient hat. Und jetzt, beim Tod für ihre Hoffnung, beim Tod für ihren Sohn, zeigt sich einmal mehr die Entschlossenheit und die Beharrlichkeit von dieser Frau. Sie blieb nicht in ihrem Elend sitzen. Ihr Glaube und ihre Hoffnung lässt sie nicht zusammen mit ihrem Sohn sterben. Sie glaubt, sie vertraut und sie fordert, dass Gott aus dieser schmerzhaften Situation etwas Gutes macht. Und dass seine Möglichkeiten da eben noch nicht fertig sind. Und sie besteht darauf, dass der Prophet Gottes, der ihr den Sohn versprochen hat, der ihr das alles eingebrockt hat, sich jetzt auch für sie einsetzt. Sie klammert sich an die Füße von Elisa und sagt ihm klipp und klar, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht loslassen. Du kannst machen, was du willst. Aber ich gehe nicht heim, bevor du nicht mit mir kommst. Ziemlich deutlich, finde ich. Bei ihrer Beharrlichkeit und beim Festheben vom an ihrem Glauben, dass der Mann Gottes sich bei Gott für ihre Situation einsetzen kann, dass der Gott etwas ändern kann, lässt sie am Propheten eigentlich keine andere Wahl. Er geht mit ihr zurück. Kommen die euch da vielleicht noch andere so hartnäckige Frauen in den Sinn, so beharrliche, die im Neuen Testament genannt werden. Lukas 18, 1-8 lesen wir die Geschichte von der armen Witwe, wo der Richter vor der Stadt so lang bedrängt, dem so auf den Wecker geht, bis der nicht anders kann und nachgibt und ihr hilft. Und Jesus fragt dort im Lukas 18, in den Versen 7 und 8, wenn selbst dieser ungerechte Richter schließlich ein gerechtes Urteil fällt, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Um den Glauben geht's, die solch einen Glauben haben. Oder die kananäische Frau in Matthäus 15, 21 bis 28. Sie bittet den Sohn Davids, ihre Tochter vom bösen Geist zu befreien. Sie ist eine Heidin, sie ist nicht eine Jüdin. Und gleich betitelt sie Jesus als Sohn Davids. Sie hat gesehen, sie hat gehört, sie erlebt, dass Jesus Wunder getan hat. Und für sie ist klar, einer, der solche Wunder tun kann, das muss der Sohn Davids sein, der verheißene Retter. Der, der ihrer Tochter helfen kann. Und das ist ihr Glaube, dass der helfen kann. Und die Antwort von Jesus finde ich noch recht happig. Er sagt, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Damals haben die Juden, die Nicht-Juden, die Heiden als Hunde betitelt. Jesus sagt, was soll ich dir das geben? Das ist nicht für dich, das ist für meine Leute, aber doch nicht für eure Hunde. Und was macht die Frau? Sie denkt, okay, dann halt, ist nichts. Oder vielleicht kehrt sie um und denkt, weißt du, was musst du im Fall nicht so mit so Wort kommen. Nein, die ist so clever und sie glaubt und sagt, okay, das Brot auf dem Tisch ist nicht für uns, aber wenigstens das Brösmali, das am Boden geht. So cool. Und Jesus sagt im Vers 28, Frau, dein Glaube ist gross. Und ich nehme jetzt auch, die Tochter ist kalt worden. Sie glaubt an die Macht, an die Kraft und an die Möglichkeit von dem Sohn Davids. Gehen wir zurück zu der Frau von Schunem. Sie setzt auf Gott. Der Gott, der ihren Sohn wiederherstellen und zurückholen kann. Und es ist ja so, ihr könnt es selber nachlesen. 2. Könige 4, Vers 32 bis 35, wieder Elisa, der Bub zurückholt durch Gottes Macht. Ihre Hoffnung lebt wieder. Und da rief Elisa Gehasi herein, ruf die Frau aus Schunem, sagte er. Er tat es, und als sie hereinkam, sagte Elisa, hier, nimm deinen Sohn. Da fiel sie ihm vor ihm auf die Knie und warf sich auf den Boden. Dann hob sie ihren Sohn auf und verließ den Raum. Sie erlebte also das große Wunder. Ihre beharrliche Glaube, ihr Festheben an dieser Hoffnung auf die Zukunft hat sie nicht sterben lassen. Und sie, Entschuldigung, Sie wirft sich einmal mehr Melissa vor die Füße, aber das mal nicht aus Bitte, sondern aus Dankbarkeit. Sie dankt dem grossen Gott, dass sie ihren Sohn zurückgekriegt hat. Und dann, pragmatisch, sie steht auf, nimmt ihren Sohn und geht. Unsere Frau aus Schunem, die Witwe oder auch die kananäische Frau, die erleben wirklich außergewöhnliche Situationen. Und vielleicht steckst du auch in einer so einer. In Not, in Schmerz, Schwierigkeit, Ängste. Und die Frauen, die geben nicht einfach verzweifelt auf, sie resignieren nicht, sie wenden sich auch nicht von Gott ab. Und das macht mir extrem Eindruck. Im Gegenteil, sie beharren, sie halten den Gott fest, sie bestürmen Gott. Sie brauchen einen langen Atem. Und das brauchen wir etwa die auch. Geben wir einfach nicht zu früh auf. Geben wir die Hoffnung nicht auf. Ich wünsche uns allen den Mut und den Glauben, in unseren Umständen, wie die jetzt gerade aussehen bei dir, an Gott festzuheben, an der Hoffnung festzuheben und dass wir dann auch erleben, wie Gott durch Schmerzen die Hoffnung wahr werden lässt und wir einfach ganz Wertvolles sehen in unserem Leben und Wertvolles entsteht in unserem Leben. Die tüchtige Frau. Wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Übrigens bin ich nicht sicher, im Sprüche 31,10, ich weiß nicht, ob dort etwas von Kindern steht in der Folge. Keine Ahnung, ob die Kinder gehört oder nicht. Aber etwas von dieser kostbaren Perle. Und vielleicht weißt du, wie eine Perle entsteht. Eine Perle ist ein Sandkörnchen, wo, wenn sich die Muschel öffnet und schließt, in eine Muschel verirrt. Und dort auch einen Schaden anrichten. Aber die Muschel legt Schicht um Schicht von ihrer Perlmutterschicht, die Muschel hineindreht, um das Sandkörnchen, bis eine wertvolle Perle entsteht. Aus Schmerz, aus eigentlich auch Zerbruch oder etwas Außergewöhnlichem entsteht etwas Wunderschönes. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Gedicht vorlesen. Das Wunder der Perle. Man erzählt sich die Geschichte einer Perle hier am Strand. Sie entstand in einer Muschel durch ein grobes Körnchen Sand. Es drang ein in ihre Mitte und die Muschel wehrte sich. Doch sie musste damit leben und sie klagte, warum ich? Eine Perle wächst ins Leben, sie entsteht durch tiefen Schmerz. Und die Muschel glaubt zu sterben, Wut und Trauer füllt ihr Herz. Sie beginnt es zu ertragen, sie ummantelt dieses Korn. Nach und nach verstummt ihr Klagen und ihr ohnmächtiger Zorn. Viele Jahre sind vergangen, Tag für Tag am Meeresgrund schließt und öffnet sich die Muschel. Jetzt fühlt sie sich kerngesund. Ihre Perle wird geboren, glitzert nun im Sonnenlicht. Alle Schmerzen sind vergessen, jenes Wunder jedoch nicht. Jede Perle lehrt uns beten, hilft vertrauen und verstehen. Denn der Schöpfer aller Dinge hat auch deinen Schmerz gesehen. Nun wächst Glaube, Hoffnung, Liebe, sogar Freude tief im Leid. So entsteht auch deine Perle, sein Geschenk für alle Zeit. Amen.